Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. In der heutigen Folge habe ich mal wieder einen Professor zu Gast, und zwar einen Professor von meiner ehemaligen Uni an der Frankfurt School of Finance and Management in Frankfurt. Professor Dr. Philipp Sandner ist Leiter des Blockchain-Zentrums, und genau über dieses Thema habe ich auch mit ihm gesprochen, über die verschiedensten Aspekte der Blockchain. Wir haben darüber gesprochen, wie weit denn die Blockchain-Industrie ist, aber auch über Themen wie zum Beispiel dem digitalen Euro oder was die Blockchain-Technologie alles disrupten kann, um hier mal ein nicht ganz deutsches Wort zu nehmen. Außerdem hat Professor Sandner uns interessante Einblicke in die Blockchain-Welt gegeben, was denn dort schon alles möglich ist und dass es schon einige Banken gibt, die unabhängig von der Zentralbank bereits einen digitalen Euro ins Leben gerufen haben. Dieses Gespräch hat ungefähr eine Stunde gedauert und wir sind wirklich tief in die Thematik reingegangen. Das bedeutet, jeder, der sich nicht nur für Kryptowährungen interessiert, sondern ganz spezifisch für Blockchains und ja, wie das zukünftig die Gesellschaft verändern kann, der sollte jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Viel Spaß beim Podcast. Bevor es weitergeht, noch ein kurzer Werbeeinspieler, und zwar möchte ich euch den Partner der heutigen Folge vorstellen, und das ist das Handelsblatt. Das Handelsblatt liefert Orientierung und Ratgeberinhalte in einer immer komplexer werdenden Wirtschaftswelt. Es hilft Leserinnen und Lesern, den Durchblick zu behalten und schaut besonders genau hin. Daher ist es auch die führende Wirtschafts- und Finanzzeitung bei Top-Entscheidern in Deutschland. Ich habe zuletzt den Artikel Vorstellungsgespräch, wie Sie in der Selbstpräsentation überzeugen können, im Handelsblatt gelesen. Darin verrät ein CEO-Trainer seine besten Tipps. Insbesondere im Kopf geblieben ist mir hier die 2-Minuten-Regel. Nach dieser Regel sollte man in einem Bewerbungsgespräch die ersten 60 Sekunden für Ausbildung und die wichtigsten Jobstationen reservieren. Die 2. Minute sollte man schließlich dazu verwenden, um aufzuzeigen, wie berufliche Schwerpunkte mit der vakanten Stelle zusammenpassen. Falls du Lust auf ähnliche Inhalte hast, dann sicher dir jetzt auf handelsblatt.com/durchblick das digitale Handelsblatt für 4 Wochen für nur 1 Euro und profitiere von echtem Qualitätsjournalismus. Unabhängig, kritisch, informativ. Das Angebot gilt für Neukunden, es ist nach der Rabattphase monatlich kündbar und bis zum 15. Juni 2024 gültig. Den Link dazu findest du wie immer in der Podcast-Linkbox, und jetzt geht's weiter mit der Folge. Ich habe heute zu Gast Professor Philipp Sandner. Er ist Professor an der Frankfurt School of Finance and Management, meiner ehemaligen Uni. Und er ist Leiter des Blockchain Centers, das, ich glaube, 2017 ins Leben gerufen wurde. Herzlich willkommen bei uns auf dem Kanal, Herr Sandner.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, dabei sein zu dürfen. Super, dass ihr das Thema Blockchain, Bitcoin und Co. auf dem Radar habt. Finde ich klasse.
Vielleicht, bevor wir loslegen, um überhaupt erstmal in das Thema Blockchain ein bisschen tiefer einzusteigen, was ist Ihr Job? Also was machen Sie als Professor? Ich denke mal, es gibt noch nicht sehr viele Professoren, die sich mit dem Thema beschäftigen, würde ich jetzt mal so von meiner Intuition her sagen, da das ganze Thema Blockchain, Kryptowährung ja noch extrem jung ist. Von daher würde mich mal so interessieren, was ist so der Alltag eines Professors im Bereich Blockchain?
Naja, also das muss man sich vorstellen wie klassisch an der Hochschule. Wir haben einige Vorlesungen in dem Bereich. Wir haben viele Studenten, die Abschlussarbeit schreiben möchten. Bei dem Blockchain Center haben wir einige wirklich spannende Projekte, auch mit Ministerien gemeinsam, mit der Europäischen Kommission gemeinsam, mit Unternehmen gemeinsam. Und wir wollen halt mit dem Blockchain Center auch so eine Art Plattform sein. Das bedeutet, wir möchten auch Anlaufstelle sein, mache deswegen Konferenzen, Webinare und alles Mögliche, um einfach dieses Thema Blockchain in alle Richtungen und mit allen Facetten zu kommunizieren. Und einfach vielleicht, damit das Bild schnell und einfach vermittelt wird, ich glaube, man kann uns so ein bisschen vergleichen wie mit einem Fraunhofer-Zentrum. Wir sind kein Fraunhofer-Zentrum, aber ich glaube, das Bild eines Fraunhofer-Zentrums trifft es ganz gut. Da passieren auch Projekte, da passiert Ausbildung, Vorlesungen, Abschlussarbeit, Promotion und alles drum und dran. Immer mit so einem Aspekt zwischen ja eben operativen Projekten, dann aber auch eher akademischen, wissenschaftlichen Forschungsprojekten und natürlich alles, was mit Education zu tun hat, vom 20-jährigen Student bis hin zum 60-jährigen Manager.
Okay, super interessant. Mein Bruder promoviert gerade am Fraunhofer-Institut, von daher ist mir das so ein bisschen bekannt, die Parallele. Das heißt, sehr praxisorientiert, aber Sie sagten auch, Sie forschen auch. Was sind so die Bereiche, in denen man forschen kann im Blockchain-Bereich? Ich kann es mir vorstellen, dass es extrem interessant ist, denn auf der Blockchain sind ja alle Informationen quasi gespeichert. Man kann alle Transaktionen nachvollziehen, was ja am Aktienmarkt oder anderen Kapitalmärkten jetzt nicht so ist. Von daher kann ich mir vorstellen, dass es schon interessante Analysen gibt, die man da machen kann.
Vollkommen richtig. Also es gibt zahlreiche Bereiche, die jetzt gerade wachsen. Man muss überlegen, was für einen Forschungsansatz hat man denn? Ist es eher so eine Art zukunftsgerichteter, möglicherweise explorativer Ansatz, wo man sich überlegt, wie könnte man Blockchain anwenden und wozu und was könnte effizienter ablaufen und so weiter? Das wäre dann so ein explorativer Charakter. Das kann man machen. Ist aber in der Wissenschaft, wird es nicht so sehr gerne gesehen, weil es halt oftmals unfundiert sein könnte. Mhm. In der Wissenschaft versucht man tendenziell immer mit Zahlen zu arbeiten. Das heißt, Zahlen erfordern aber eben auch, dass ich Daten brauche, die schon angefallen sind. Damit bin ich immer vergangenheitsorientiert, leider. Mhm. Und dann trifft genau das zu, was du gesagt hattest. Wir beschäftigen uns von der Forschungsseite oftmals, also nicht immer, aber oftmals mit Dingen der Vergangenheit. Und da brauche ich natürlich Daten. Und in einem Bereich, der so frisch und jung ist wie der Blockchain-Bereich, gibt es noch nicht so viele Daten. Das heißt, man ist dann oftmals damit beschäftigt mit Startups, Venture-Capital-Fonds oder eben genau wie jetzt gerade eben von dir beschrieben, Dinge zu analysieren, die auf dem Blockchain-Netzwerk passieren, weil man es eben anschauen kann.
Okay, dann hätte ich vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Gehen wir vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Was versteht man denn genau unter Blockchain? Ich glaube, heutzutage haben die Leute ein bisschen mehr Verständnis dafür als jetzt noch 2017. Aber so jedem ist das, glaube ich, noch nicht geläufig. Wie würde man sowas einfach ausdrücken?
Naja, also im Kern ist Blockchain eigentlich ein verteiltes System von Rechenknoten, die zusammengeschaltet sind. Man kann es auch ganz flapsig sagen als quasi miteinander synchronisierte Datenbanken. Mhm. Die sind aber nicht nur einfach so zusammengeschaltet, sondern gerade im Falle von Bitcoin sind die derart zusammengeschaltet, dass es keinen zentralen Akteur mehr gibt, der in diesem Netzwerk für Ordnung sorgt. Ja, dadurch entsteht die Dezentralität, dadurch entsteht bei Bitcoin was ganz Wesentliches, nämlich das Charakteristika, dass man Bitcoin nicht mehr abschalten kann, weil es eben kein Zentrum gibt, was das gesamte System betreibt oder eben managt. Und insofern ist es ganz faszinierend, Blockchain zu sehen als ja dezentralen Organismus. Dezentral klingt so toll, aber im Kern ist dezentral ganz faszinierend, weil es bedeutet, dass es kein Headquarter gibt, keine zentrale Instanz, kein Customer Care Center, keine Internetseite, kein Marketing, gar nichts, sondern es ist einfach nur eine dezentrale Technologie von eben sich selbst synchronisierenden Datenbanken. Und dadurch wird es auch fast schon philosophisch, weil man sich dann fragt, ja, was ist denn Blockchain dann? Weil es eben mit vergleichbaren Organisationsformen eben bis heute nicht verglichen werden kann. Und deswegen ist man dann auch ganz nah, gerade bei Bitcoin und Kryptowährungen, ganz nah bei dem Aspekt, wo man dann argumentieren kann, dass es eigentlich analog ist wie zu so einer Art digitalen Rohstoff. Mhm. Also Bitcoin kann man deswegen auch mit Gold vergleichen. Bitcoin ist sehr ähnlich zu Gold. Das Erzeugen von Bitcoin kostet Kraft, kostet Energie, wie bei Gold ja auch. Mhm. Und wenn dann Bitcoins eben erzeugt werden, dann entsteht dadurch eben ein Rohstoff, weil er aus diesem Netzwerk heraus entsteht. Also ein Rohstoff ist natürlich was Anfassbares. Das ist klar, Silber, Gold.
Digitaler Rohstoff.
Anfassen. Genau, deswegen ist es ein digitaler Rohstoff, also quasi ein entmaterialisierter Rohstoff. Mhm. Können sich viele Leute nicht vorstellen, ist aber im Endeffekt wirklich der Kern des Ganzen, weil der Rohstoff knapp ist, so wie Gold eben auch. Bitcoin und Gold sind beide knapp. Das ist bei Bitcoin sehr wichtig, dass es eben diese 21 Millionen Bitcoins geben wird und niemals mehr. Und insofern ist diese Knappheit hier entscheidend für den Rohstoffcharakter, nicht unbedingt den Fakt, ob ich das anfassen kann oder nicht. Also kann es auch in ein Wort fassen, das ist aus meiner Sicht immaterielle Knappheit. Das geht an die Leute, die denken, dass ein knappes Gut anfassbar sein muss. Das stimmt nämlich so natürlich nicht. Mhm.
Jetzt arbeitet die Frankfurt School ja viel mit Banken zusammen, ne? Also auch aus der Historie heraus ist sie ja entstanden als Hochschule für Bankwirtschaft. Das heißt, ich gehe mal davon aus, entweder Sie bestimmt, aber Ihre Kollegen bestimmt auch, haben viel Kontakt mit Banken. Wie groß ist denn da die Angst auf der einen Seite, dass irgendwie, weil wenn man sich jetzt mal so ein bisschen ich nenne sie immer gerne so die Hardcore-Bitcoiner anschaut, die gehen ja immer davon aus, dass Bitcoin alles platt machen wird, das gesamte Bankensystem, Zentralbanken und alles, was damit einhergeht. bin ich nicht so der Überzeugung von. Ich denke, da wird es sicherlich interessante Symbiosen geben. Aber gibt es da eine Angst seitens der Finanzindustrie? Oder wird das Ganze eher als Chance gesehen? Und wenn ja, wie?
Das ist eine gute Frage. Also zunächst mal gibt es ganz, ganz, ganz viel Unwissen. Also wenn die Leute sagen, sie haben Blockchain verstanden, muss man wirklich nochmal 2-3 Mal nachfragen, ob dem wirklich so der Fall ist. Der Punkt ist der, Blockchain ist sehr sperrig, sehr schwierig im Verständnis. Und ich würde mal behaupten, man braucht 500 Stunden plus minus mindestens, um das Thema Blockchain und Bitcoin wirklich halbwegs gut zu erfassen. Viele Unternehmen haben den sogenannten Blockchain-Lead, der macht dann Blockchain im Auftrag der Firma, beschäftigt sich aber faktisch nur 5 oder 10 Stunden pro Woche mit dem Thema. Und damit kommt man natürlich nicht weiter. Also man muss wirklich viel Zeit investieren, um das Thema Blockchain und Kryptowährung und Bitcoin zu verstehen. Und da ist es momentan schon noch so, dass es eben vom Zeitlauf her sehr früh ist und dass viele Leute sich noch nicht so stark mit dem Thema wirklich intensiv beschäftigt haben. Deswegen, ich glaube, dass wie bedrohlich die Blockchain-Technologie für Banken sein kann, aber auch wie chancenreich, das haben viele Leute noch überhaupt gar nicht richtig verstanden. Mhm. Das betrifft die Politik, auch die Behörden, auch die Zentralbank. Da ist ganz viel Verständnis noch gar nicht richtig in den richtigen Entscheidungsetagen angekommen. Und deswegen glaube ich, dass wir einfach noch viel mehr brauchen, viel mehr Zeit brauchen, bis sich diese Technologie auch in den Köpfen der Menschen verbreitet, bis sie verstanden wird. Aber natürlich gibt es Vorreiter und ich glaube, dass deswegen auch die Chancen sehr, sehr, sehr groß sind. Zum Beispiel werden in Zukunft alle Arten von Vermögensgegenstände digitalisiert werden und dann werden die digital gespeichert. Das ist heute der Bitcoin, morgen ist es der Euro, dann ist es das digitale Wertpapier.
Meinen Sie damit NFTs oder sprechen Sie ein bisschen breiter?
NFT ist jetzt einfach mal so ein Gag entstanden, können wir gerne noch drüber sprechen. Nee, wenn ich sage digitaler Euro, dann meine ich den Euro auf Blockchain-Basis, Wertpapiere auf Blockchain-Basis, NFT gerne auch, ja klar. Das Thema Führerschein könnte man auf Blockchain-Infrastruktur speichern, Immobilien in der Zukunft auch. Also das Blockchain-Thema ist sehr vielseitig einsetzbar in der Zukunft. Aber Stand heute geht es jetzt mal primär um Kryptowährungen, weil das wirklich die größten Einsatzbereiche sind, genau. Und wenn man aber das Thema eben breiter aufstellt, dann ist die Frage, ja, wer verwahrt denn übermorgen meinen Kraftfahrzeugschein vom Auto oder meine Immobilie? Und mir fallen da vor allem eben die Banken ein. Deswegen, ich glaube, für Banken gibt es ganz große Chancen, wenn sie sich mit dem Thema beschäftigen. Aber viele tun das eben noch nicht und bei vielen geht es eben jetzt so langsam erst los. Und deswegen, ich glaube, für viele Banken ist das Thema Blockchain und Digitalisierung eine riesengroße Chance, für viele aber auch eine ganz große Gefahr. Und deswegen wird sich zeigen, wer das Thema in der Lage ist anzupacken, also Digitalisierung und Blockchain, und welche Bank eben das nicht schafft. Und ich würde mal behaupten, eine Bank muss eben hinreichend schnell, agil und digital sein, dann wird das gut klappen. Wenn eine Bank langsam ist, analog und schwerfällig, dann wird das wahrscheinlich nicht klappen.
Okay. Sie haben die Europäische Zentralbank angesprochen. Ich habe ein vorheriges Interview von Ihnen auch gesehen, wo Sie die Sicht der Europäischen Zentralbank relativ kritisch gesehen haben, dass Sie sich noch nicht viel mit der Thematik auseinandergesetzt haben und dass das Thema digitaler Euro, wir waren selbst in Frankfurt bei der Zentralbank und haben mit denen über das Thema gesprochen. Und auch mein Gefühl war es gewesen, dass der digitale Euro ziemlich langsam vorangeht. Es war jetzt erstmal nur eine Umfragephase gewesen und uns wurde gesagt, ich glaube, so ab 2024 oder noch länger könnte man tatsächlich mal damit rechnen, dass da überhaupt irgendwas entsteht. Ist Ihnen das zu langsam? Beschäftigen sich, ist keine politische Institution, aber solche wichtigen Institutionen zu wenig mit der Thematik?
Also wichtig ist hier, dass es wirklich auf allen Ebenen vorangeht. Das muss man mal vorwegschicken. Also es geht wirklich überall voran in Europa, in Ländern und Behörden und Unternehmen. Überall geht es voran, aber teilweise eben langsam. Und teilweise auch eben zu langsam. Aber es geht überall voran. Und deswegen muss man diese relativen Geschwindigkeiten betrachten. Zum Beispiel in China ist das Thema digitale Zentralbankwährung schon relativ weit fortgeschritten. Ja. Die hatten 2014 angefangen und möchten das System wahrscheinlich nächstes Jahr live schalten, aber wirklich komplett live schalten und machen derzeit eben diverse Tests mit wirklich Millionen von Menschen und auch Dutzenden von Unternehmen, ob das System gut funktioniert oder nicht. Das heißt, die Chinesen werden in einem Jahr ungefähr fertig sein mit der Programmierung. Also bildlich gesprochen, der Programmierer kann dann quasi wieder nach Hause gehen, um es einfach mal zu illustrieren. Mhm. Und die Europäische Zentralbank beschäftigt sich natürlich auch mit dem Thema, aber da programmiert eben noch keiner, sondern da werden Studien gemacht und Umfragen und Positionspapiere und Gedanken und Konzepte, das ist auch alles wichtig. Aber um ein System dieser Art auf die Beine zu stellen, muss irgendwann mal ein Programmierer sich hinsetzen und in die Tasten hauen, um es einfach mal zu illustrieren. Mhm. Ansonsten kann so ein System nie fertig werden. Und Fakt ist, dass die Europäische Zentralbank jetzt kürzlich wieder eine Umfrage gemacht hat und im Sommer sich jetzt entscheiden will, wie ihre Meinung zu dem digitalen Euro ist. Und wenn die Meinung dann positiv ausfällt im Sommer, dann würde eine zweijährige Investigation Period beginnen, wo man das Thema dann nochmal näher unter die Lupe nimmt. Mhm. Und im Anschluss daran könnte man sich dann 2 Jahre später, das wäre dann 2024, mit der Implementierung beschäftigen. Also das sind jetzt die Aussagen von einem EZB-Mitarbeiter. Und da sieht man schon, in China geht der Programmierer nächstes Jahr bildlich gesprochen nach Hause, weil das System dann fertig programmiert ist. Mhm. Ja, es läuft dann. Und in Europa beginnt hier im Sommer eine 2-jährige Investigation Period, die dann vielleicht dazu führt, dass man in plus 2 Jahren, 2024, mit der Programmierung vielleicht dann wirklich intensiv beginnt. Ja, also einfach, um das mal zu kontrollieren. Ja. Da sieht man schon, das sind wirklich Jahre dazwischen. Und vor dem Hintergrund würde ich schon sagen, dass das hierzulande zu langsam geht. Mhm. Und ich muss noch was ganz Wichtiges hier hinzufügen, weil der digitale Euro kommt trotzdem, und zwar dieses Jahr. Das ist ganz wichtig, auch wenn die EZB hier sehr langsam ist und aus meiner Sicht auch viel zu langsam, kommt der digitale Euro trotzdem dieses Jahr, aber eben nicht von der EZB, sondern von einigen Banken. Man kann die auch mit dem Namen nennen, das ist die Landesbank Baden-Württemberg, die Commerzbank und auch die DZ-Bank, die treiben das Thema als private Organisationen voran. Und das ist wirklich toll, was die machen, weil die ab diesem Jahr Lösungen auf den Markt bringen, die dann Unternehmen helfen können, den Euro in einem Smart Contract abzubilden. Und damit wird die gesamte Blockchain-Welt auch für die Bereiche Industrie 4.0, Logistik, Supply Chain Management, Datenmonetarisierung und so weiter zugänglich gemacht. Ja, das passiert dieses Jahr noch. Das ist ganz faszinierend. Und insofern tut sich wirklich einiges im Bereich digitaler Euro. Aber man muss aus meiner Sicht das Spotlight, das Scheinwerferlicht, eben auf die genannten Banken richten, weil die wirklich tolle Arbeit machen in dem Bereich, wohingegen die EZB natürlich in der öffentlichen Wahrnehmung da sehr, sehr laut ist, aber es passiert halt gar nicht so viel. Mhm.
Nochmal eine Verständnisfrage. Ich würde mal gerne verstehen, wozu brauchen wir denn überhaupt so eine CBDC, Central Bank Digital Currency? Denn erstens mal, als Sie eben Blockchain beschrieben haben, fiel das Wort dezentral. Wie dezentral wäre denn eine solche Währung überhaupt? Denn sie wäre ja quasi zentral trotzdem noch gesteuert. Also die Europäische Zentralbank kann ja immer noch ihre ganzen monetären Aktionen quasi machen. Also ist es wirklich so dezentral? Und zweitens, ist der Euro nicht sowieso schon digital? Ich meine, ich zahle häufig mit Apple Pay, Sie sehen jetzt nicht in die Kamera, oder kontaktloser Bezahlung und ich habe so gut wie gar kein Bargeld mehr. Sind das nicht schon digitale Euros, mit denen ich da bezahle?
Doch, vollkommen richtig. Und deswegen, man muss hier unterscheiden, es gibt 3 große Bereiche. Es gibt den Euro für uns als Privatmenschen, es gibt den Euro für Unternehmen, also insbesondere jetzt mal so Industrieunternehmen, Maschinenbau und ähnliches. Und dann gibt es noch den Euro für die Finanzorganisationen. So kann man das aufteilen. Und wir können ja mal die Bereiche kurz durchgehen. Es gibt den Euro für den privaten Bereich. Das ist vollkommen richtig. Da gehe ich auch mit meinem iPhone zum Rewe und gehe da einkaufen. Und wenn ich dort dann mit Apple Pay einkaufe, dann ist im Einsatz natürlich das iPhone, aber auch die Kreditkarte. Und ich habe dann bezahlt. Das funktioniert hervorragend. Man darf aber hier nur eins nicht vergessen. Bei jeder einzelnen Transaktion wird eine Gebühr abgeführt an Mastercard in Amerika und es wird eine Gebühr abgeführt an Apple in Amerika. Das ist fast wie so eine Art Digitalisierungssteuer. Mhm. Und zwar bei jeder Transaktion, bei jedem Apple Pay Prozess in Gesamteuropa. Das sind 365 Tage, 450 Millionen Menschen. Und es ist nicht nur der Rewe, sondern wirklich überall, wo Apple Pay zunehmend zum Einsatz kommt. Und jedes Mal eine Gebühr an Apple und eine Gebühr an Mastercard. Mhm. Und das ist jetzt das Projekt, was eben hier die EZB vorantreibt und eben erforscht momentan, noch nicht implementiert, ja, sondern erforscht, würde eben diesen Bezahlprozess beeinflussen, dass Apple Pay trotzdem noch zum Einsatz kommt, aber im Hintergrund vielleicht nicht mehr die Kreditkarte eingebaut ist, sondern eben direkt der Zentralbank Euro.
Bräuchten wir dann überhaupt noch Geschäftsbanken, ganz platt gefragt? Also theoretisch könnten wir uns da mit dem digitalen Euro einfach ein Konto jeder Bürger bei der EZB einrichten und das war's. Also dann kann ich ja direkt mit dem digitalen Euro bezahlen, bräuchte, okay, Apple vielleicht, weil es muss ja irgendwie mit meinem Telefon verbunden sein, aber Zahlungsterminals könnte man sich ja auch vielleicht bei der EZB besorgen oder so. Ist das so ein Risiko für Geschäftsbanken?
Ja, ich meine, das sind jetzt theoretische Gedanken und ich kenne die Gedanken, ich finde die ja auch gut, aber jetzt mal ganz im Ernst, also kannst du dir vorstellen, dass die EZB in der Lage ist, eine App zu programmieren, die auch wirklich benutzerfreundlich ist, so benutzerfreundlich wie N26 und Revolut, kannst du dir das vorstellen?
Nein, ist ja auch sehr wahrscheinlich nicht die Aufgabe, stimmt, ja.
Eben, ganz genau, so ist es nämlich, weil ich brauche die Privatwirtschaft, dort findet Innovation statt und deswegen, also schon etablierte Banken haben ja Probleme, eine vernünftige App zu programmieren. Ja, also ich hab eine Bank hier auf meinem Handy, da funktioniert seit 3 Jahren die App nicht. Geht einfach nicht. Aber es gibt natürlich auch tolle Beispiele. N26 macht es wirklich gut, Revolut macht es gut und so weiter, auch PayPal macht es gut, aber man sieht hier, Innovation und auch anwendbare Innovation, also eine wirklich benutzerfreundliche App, kommt typischerweise von der Privatindustrie und nicht vom Staat. Ich habe also anderes Beispiel, will jetzt auch nicht zu tief drauf einsteigen, wenn man versucht, seine Steuererklärung mit Elster zu machen. Ja, da sieht man mal, wie eine App eben einfach nicht gemacht werden sollte, weil einfach der Anmeldeprozess, der dauert Tage, Wochen, tonnenweise E-Mails, nur sich dann in so ein sperriges System anzumelden, da ist einfach so eine N26-Bank oder Revolut ist einfach was anderes. Mhm. Und deswegen zu deiner Frage, nee, ich glaube nicht, dass die EZB eine App programmieren kann und sollte. Das müsste man der Privatwirtschaft hoffentlich überlassen. Und damit und aus vielen anderen Gründen eben auch, wird man auch deswegen die Banken brauchen. Ja, die Banken machen Geldwäscheanalysen. Bei den Banken kann ich im Notfall anrufen, wenn ich mein Passwort vergessen habe und so weiter. Da muss auch jemand ans Telefon gehen. Und insofern, glaube ich, ist eine Behörde da falsch am Platz, sondern ich brauche wirklich hier die Privatwirtschaft, die im Wettbewerb zueinander steht, um einfach gegenüber dem Kunden gute Lösungen anzubieten. Und deswegen wäre hier eine denkbare Architektur, die, dass im Hintergrund der digitale Euro von der EZB bereitgestellt wird. Eine Bank, N26, whatever, DKB-Bank, nimmt quasi diesen Euro auf und spielt den dann quasi ihrerseits wieder in das Apple iPhone rein, damit es mit dem Apple Pay verwendet werden kann. Das wäre eine Architektur, die denkbar wäre. Und da sieht man an schon, dann wäre zumindest mal die Bedeutung der Kreditkartenfirmen zurückgedrängt. Das Apple iPhone brauche ich natürlich trotzdem. Und es ist auch zu honorieren, meines Apple macht wirklich herausragende Arbeit. Das sind tolle Geräte. Deswegen, klar, die müssen auch Geld verdienen und das haben sie auch verdient, weil sie es gut machen.
Das heißt, der digitale Euro wäre eigentlich eher so ein Infrastruktur-Update, wenn ich das richtig verstanden habe. Das hat jetzt mit so einer dezentralen Blockchain, wie es jetzt Bitcoin gebracht hat, also dieser dezentrale Aspekt, relativ wenig zu tun. Oder habe ich dann Denkfehler?
Doch, vollkommen richtig. Aber wir haben jetzt ja nur den Euro für den privaten Bereich besprochen. Jetzt kommt der zweite große Euro. Das ist der digitale Euro für die Industrie und für den Kapitalmarkt. Das funktioniert so, dass irgendwo steht eine Maschine, die wurde produziert, der Maschinenbauer hat die geliefert, der muss bezahlt werden. Die Maschine selber konsumiert Öl oder Software, muss gewartet werden. Also da gibt es ja ganze Netzwerke, wo im Hintergrund in der gesamten Wirtschaft Leistungen erbracht werden und Gelder natürlich auch bezahlt werden. Und für diese wirklich riesengroßen Leistungserstellungsnetzwerke, ja, kannst auch Industrie 4.0 oder Logistik dazu sagen, oder Datenmonetarisierung, Medizintechnik, all das, ja, dort glaube ich schon, dass ein digitaler Euro auf jeden Fall erfolgreich sein würde, weil dort Prozesse verschlankt und automatisiert werden könnten. Das macht unglaublich viel Sinn. Jetzt kommt ein Beispiel. Es gibt ein wirklich tolles Projekt, da geht es um Traktoren. Und in der Vergangenheit hat der Traktorenhersteller, das ist die Firma Lindner Traktoren aus Tirol, die haben Traktoren einfach nur so vom Hof verkauft. Kostet ein Traktor, weiß ich nicht, 60, 70, 80.000 Euro und dann wird der zum Beispiel gekauft von der Stadtverwaltung, um im Winter die Straße zu kehren und so weiter. Und dann steht er aber sonst eben auch sehr viel rum im Betriebshof oder im Hof von der Stadt. Und wenn ich jetzt den digitalen Euro da dran schließe, dann erreiche ich quasi eine höhere Standardisierung von Prozessen. Ich erreiche eine Automatisierung des Zahlungsflusses und ganz wichtig, ich schaffe es, die Leistungserstellung zu integrieren mit der Bezahlung und mit der Rechnungsstellung. Also Accounting, Delivery of Services und Payment verschwindet quasi in ein und demselben Prozess und es verschwindet quasi in dem Traktor. Heißt konkret, der Traktor, wenn er in Zukunft durch die Gegend fährt, dann drückt der Traktorfahrer irgendwann die Taste, wenn er fertig ist, und dann wird quasi die letzte Traktorfahrt abgerechnet und dann kostet zum Beispiel ein Kilometer 4,50 Euro. Mhm. Aber, und jetzt ist es ganz wichtig jetzt, was macht denn der Traktor? Der Traktor schmeißt zum Beispiel Steinchen auf die Straße im Winter, weil das die Stadtverwaltung eben machen muss. Mhm. Das heißt, die 4,50 Euro wird nicht nur für den gefahrenen Kilometer bezahlt, sondern für die Leistungserbringung. Und die Leistungserbringung ist ein Kilometer gestreute Straße inklusive Versicherung. Kostet 4,50 Euro. Ja, und damit ändert sich das gesamte Geschäftsmodell, weil damit der Traktor quasi on demand eingesetzt werden kann.
Wie so Carsharing quasi, wenn ich es nicht...
Ja, schon richtig, aber das Carsharing ist halt nur ein Teil dessen, weil bei einem Carsharing geht es tatsächlich eben nur darum, eine Minute oder 10 Stunden oder was auch immer das Auto zu benutzen und zu fahren. Deswegen ist es bei einem Traktor so wichtig, dass es nicht nur darum geht, dass der Traktor fährt, sondern der Traktor verrichtet auch eine Arbeit, nämlich ganz konkret, er schmeißt Steinchen auf die Straße. Und wenn ich sage, ein Kilometer kostet 4,50 Euro, dann meine ich die gestreute Straße mit Salz und Steinchen inklusive Versicherung, und die Steinchen und so weiter sind auch alles gleich mit dabei.
Mhm. Ja, das heißt, das ist quasi so eine Smart Contract Lösung, richtig?
Das ganze Thema digitaler Euro, Smart Contracts und so weiter, mit digitalisierte Buchhaltung und so weiter, kommt hier alles mit dazu. Und das hat halt wirklich weitreichende Implikationen, nämlich wenn dann der Traktor fertig ist mit dem Streuen der Straße, dann schickt er eine Rechnung, dann wird die Rechnung bezahlt und die Leistungserbringung des Traktors ist dann automatisch abgeschlossen. Der Bezahlvorgang ist abgeschlossen und der Buchungsvorgang ist auch abgeschlossen. Mhm. Heute ist es so, wenn der Traktor verkauft wird, dann wird er über 10 oder 15 oder 20 Jahre lang abgeschrieben. Das heißt, da muss in die Buchhaltung, dann muss der abgeschrieben werden, dann läuft der jahrelang durch irgendwelche Buchungssysteme. Wenn der Traktor eine Arbeit verrichtet, muss das Treasury und die Buchhaltung entsprechende Rechnungen bezahlen und so weiter und so fort. Das heißt, es ist alles asynchron. Mhm. Und dadurch ändern sich quasi die Geschäftsmodelle in dem Bereich, wo eben die Industrie etwas macht. Das ist Maschinenbau, Logistik, alles, was mit Mobilität zu tun hat, aber eben nicht nur in dem privaten Bereich, das wäre Carsharing, sondern vor allem eben auch in dem industriellen Bereich, wo produziert wird, wo Logistik gemacht wird, wo Daten erzeugt und monetarisiert werden, Sensorik und so weiter und so fort. Und ich weiß, das ist mühsam, das zu erklären, das dauert auch eine Weile, aber ich glaube, man kann sich langsam vorstellen, was das für ein immenses Potenzial für Europa und auch für Deutschland hat, wenn man beginnt, den gesamten industriellen Produktionsprozess und auch Leistungserstellungsprozess, Mobilität, alles zu überlegen, wo macht der digitale Euro Sinn und wo kriegt man eine höhere Effizienz hin durch solche Systeme und Automatisierung.
Aber könnte man solche Dinge nicht einfach auf eine Smart Contract Chain bringen, die es sowieso schon gibt, Ethereum, Binance Chain oder welches auch immer da gibt. Es gibt ja da mehr und mehr solcher Smart Contract Chains. Mittlerweile gibt es ja sogar in dem Bereich Startups oder Kryptowährungen, die zwischen den einzelnen Chains hin und her springen, um dann die effizienteste zu suchen. Wieso müssten wir das auf den Euro bauen? Also außer jetzt, dass Euro natürlich unsere Abrechnungseinheit ist, weil wir alles in Euro bezahlen, aber das könnte man ja relativ einfach so einen Tauschmechanismus mit reinbauen, oder?
Nee, eben gerade nicht. Also das klingt immer so einfach, aber ist es eben nicht. Und zwar, weil eine Firma wie Daimler, BMW und so weiter, das sind wirklich riesengroße Firmen mit Buchhaltungen, Rechnungsprüfungen, Wirtschaftsprüfungen. BMW besteht selber aus Hunderten von Tochterfirmen und Verschachteln und so weiter und so fort. Da ist der Euro eben drin und der Euro ist die Rechnungseinheit. Der Euro wird hier in den Buchhaltungssystemen gebucht. Der Euro ist im Controlling die Nummer 1 und so weiter. Das heißt, sowas ist ohne den Euro unvorstellbar auf die kurze Frist. Und du hast trotzdem recht, weil die Smart Contract Plattform Ethereum oder auch andere Systeme, egal ob jetzt Cosmos, Binance Chain und so weiter, können zum Einsatz kommen, weil ich den Euro schlicht und ergreifend obendrauf montieren kann. Mhm. weil was wir gerade besprochen haben, Ethereum als Beispiel, ist ja quasi nicht nur Smart Contract fähig, sondern auch tokenisierungsfähig. Mhm. Das heißt, ich nehme Ethereum als Trägerplattform, baue dort den Euro obendrauf und kann quasi den Euro auf dieser Trägerplattform durch die gesamte Welt verschieben. Von hier nach Japan in 12 Sekunden. Das kann kein anderes System dieser Welt Stand heute. Mhm. Aber dazu muss ich eben den Euro auf dieses System obendrauf bekommen. Und das muss regulatorisch alles sauber sein. Das muss auch mit den Schnittstellen von heute geschehen und so weiter. Und deswegen beschäftigen sich eben einige Banken und Firmen momentan mit dem Thema, wie sie den Euro auf solche Blockchain-Systeme bringen oder eben wie sie den Euro in die Smart Contracts bringen können, damit man nicht die gesamte Infrastruktur einer Firma wie BMW auf den Kopf stellen muss, weil das würde nicht funktionieren. Und deswegen ich finde das alles total wertvoll, wie die Leute fragen und auch die Fragen, die du stellst. Aber man muss halt auch anerkennen, dass bestimmte Dinge eben leider nur theoretische Gedanken sind und zwar auch sinnvoll sein könnten in der Theorie, aber eben einfach wirklich unrealistisch in der Umsetzung.
Kann es irgendwann sein, dass irgendwann, ich meine, Währungen stehen ja heutzutage auch schon im Wettbewerb, was so die leitenden Faktoren sind ja, die Wirtschaftskraft quasi der Länder oder der Volkswirtschaften, die dahinter stehen. Wäre es irgendwann vorstellbar, dass auch die digitalen Capacities, sage ich jetzt einfach mal, der einzelnen Währung, also wie komplex die entsprechende Währung programmiert ist und welche Features die Währung quasi hat. Meinst du, das könnte auch in Zukunft mit reinspielen in den Wettbewerb von Währungen? Also dass es irgendwann Pflicht ist, dass der digitale Euro quasi in Konkurrenz steht mit dem chinesischen Yuan, was seine digitalen Fähigkeiten angeht?
Ja, genau darum geht's. Und damit wird das gesamte Thema eben geopolitisch relevant. Aber vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Eine Vision, die man eben durchdenkt und die auch wahrscheinlich kommen wird, ist, dass man den Euro auf eine Plattform wie Ethereum als Trägerplattform quasi obendrauf schraubt. Ja. Mhm. Und das heißt, unten drunter Ethereum, obendrauf der Euro. Das heißt, wenn der Euro inflationiert oder negative Zinsen aufweist und so weiter und so fort, dann ändert die Blockchain daran gar nichts, ja, sondern ob der Euro stark oder schwach ist, ist unabhängig von der Trägerplattform. Mhm. Das ist ganz wichtig. Das heißt, der Euro wird nicht dadurch stark, dass er auf Ethereum ist, sondern die Geldpolitik im Hintergrund ist und bleibt von der EZB gemacht. Und ansonsten gebe ich dir vollkommen recht, Stand heute ist eben der Euro eine Rechnungseinheit, die per Kontoüberweisung von A nach B transportiert wird, aber sie ist eben unintelligent. Mhm. Die Intelligenz eines Euros wird quasi durch angeschlossene Systeme erzeugt, zum Beispiel eine Dauerüberweisung oder ein Treuhandprozess oder ähnliches. Mhm. Und durch die Blockchain-Technologie, egal ob jetzt Ethereum oder andere Plattformen, kriege ich den Euro eben in Anführungszeichen intelligent. Mhm. Heißt konkret, ich kann den Euro in Smart Contracts einbauen und dann kann ich Geldflüsse programmieren. Das sieht man sehr eindrucksvoll in dem Decentralized Finance Bereich, wie toll das funktioniert. Dann zweitens kann ich bestimmen, wohin der Euro fließen darf und wohin er auch nicht fließen darf. Also ich kann zum Beispiel sagen, der Euro darf an alle Leute grundsätzlich fließen, aber es gibt eine Blacklist von Leuten, die kriminell sind, da darf der Euro nie hinfließen. Und damit kann ich zum Beispiel auch Sanktionsmaßnahmen sehr viel genauer durchführen gegenüber kriminellen Personen. Ja, mhm. Könnte man machen, wenn man will. Und der dritte Aspekt ist natürlich das Thema Tokenisierung, würde bedeuten, dass auf ein und demselben Blockchain-Netzwerk mehrere Assets drauf sind. Ja, also der Euro ist da drauf und direkt daneben die Aktie. Mhm. Wenn ich jetzt eine Aktie kaufe, dann gebe ich Euro her und bekomme dafür die Aktie. Meine Gegenpartei bekommt mein Geld und gibt dafür mir die Aktie.
In Zukunft könnte das Bitcoin sein oder was auch immer.
Was auch immer, aber wenn der Euro digital ist, dann findet dieser Prozess ganz nahtlos statt, weil dieser Austausch zwischen zwei Gütern, Aktie und Euro, findet technologiebasiert statt durch Smart Contracts auf ein und demselben System. Das bedeutet, ich kann mir Clearinghouses in Gänze sparen. Denn heute muss ich zwei Systeme synchronisieren. Das ist einerseits der Euro-Zahlungsfluss und andererseits das Aktienregister, der Aktientransfer quasi. Das sind zwei unterschiedliche IT-Systeme. Deswegen brauche ich Stand heute ein Clearinghouse, was beide Systeme synchronisiert. Das kostet Zeit, Effizienz, Geld Und das Clearinghouse erzeugt natürlich ein Counterparty-Risiko, weil es just im Augenblick der Transaktion entfallen könnte oder bankrott gehen könnte und so weiter. Und das ist was, das haben viele Leute auch noch nicht so richtig im Detail verstanden, wie unheimlich mächtig ein Blockchain-System ist, wenn erstens mehrere Assets drauf gespeichert sind und wenn dann der Handel zwischen zwei Assets durchgeführt wird durch einen Smart Contract und genau dadurch das Clearinghouse nicht mehr erforderlich wäre. Ja, das ist unglaublich, was das für Kräfte freisetzen wird, dieses entfallende Clearinghouse. Aber wir sehen halt auch in der Diskussion gerade, wir sind halt echt schon ganz tief drin und die Leute beschäftigen sich halt oftmals noch mit den drei, vier Ebenen oben drüber und sind eben nicht so tief eingestiegen. Das meine ich auch damit, dass eben fürs Verständnis der Blockchain-Technologie braucht man ein paar hundert Stunden, um das Thema zu verstehen. Da reicht nicht ein Podcast leider, wäre schön. Uns reicht auch nicht YouTube oder ein Paper lesen, sondern es ist wirklich intensives Studium wie damals an der Uni, 500 Stunden lang. Und dann kommt man den Themen so langsam auf die Spur. Und das ist echt mühsam, das muss ich wirklich sagen, weil es noch nicht so schön aufgearbeitet ist, dass man einfach von vorne bis hinten ein Buch durchliest und eine Vorlesung besucht. Und dann hat man das alles, weil es entwickelt sich so schnell und dynamisch, dass diese ganzen Bits und Pieces überall verstreut sind, sodass es echt schwierig ist, Sinn aus diesem ganzen Thema zu machen.
Ja, sehe ich auch ähnlich. Also ich habe mich auch vor kurzem erst seit ein paar Monaten in das Thema intensiver reingelesen. Bisher habe ich es halt rein als Investment gesehen, das Thema Kryptowährung, allen voran eigentlich Bitcoin. Also ich habe eigentlich in nichts anderes investiert außer Bitcoin, ganz kleines bisschen Ethereum. Wir haben ein bisschen rumexperimentiert mit dem Minen. Aber ja, ich meine, Blockchain war ein großer Hype gewesen, wo es dann hieß, ja, Bitcoin ist eine Spekulation. Also teilweise hieß es, dass Bitcoin ist eine Spekulation, aber die Blockchain Technologie dahinter ist super interessant und so. Ich denke, man kann beides jetzt nicht unbedingt voneinander trennen. Ich denke, es wird nie wieder so ein starkes Netzwerk geben wie Bitcoin. Auch zumindest wird es schwer, sowas nochmal gebären zu lassen. Aber wir haben jetzt über den Banken- und Finanzsektor relativ ausführlich gesprochen, was man da so machen kann mit Blockchain. Ich denke, das ist auch erstmal so das Naheliegendste. Da passiert ja auch jetzt im DeFi-Bereich ziemlich viel. Nicht alles ist unbedingt seriös, würde ich jetzt mal sagen, aber auf jeden Fall kann man sich jetzt mittlerweile Kredite auszahlen lassen, komplett automatisiert, die dann auch komplett automatisiert zurückzahlen. Man kann mit Hebel handeln und solchen Dingen, alles jetzt nicht unbedingt, was man machen sollte, aber es ist möglich. Gibt es denn jetzt noch andere Bereiche außerhalb vom Finanzbereich, die von Blockchain profitieren könnten oder werden? Vielleicht kann man schon deutlich konkreter sein.
Ja, also überall, wo was mit Wertefluss zu tun hat. Und wir haben jetzt schon mehrfach über den digitalen Euro gesprochen. Mhm. Das heißt, der digitale Euro ist ja quasi die Verrechnungseinheit einer Volkswirtschaft. Und der digitale Euro ist überall mit drin. Das heißt, vom digitalen Euro bin ich inhaltlich ganz nah im Bereich Industrie 4.0, Produktion, Maschinenbau, Medizintechnik, Pharmazie und so weiter und so fort. Da gibt es ganz, ganz, ganz viele Dinge, die damit gemacht werden können. Und unabhängig jetzt mal vom digitalen Euro könnte man das Thema Kryptowährungen, insbesondere dezentrale Protokolle, noch näher besprechen, weil Bitcoin, Ethereum und Co. eine eigene Assetklasse sind. Das wird immer zunehmend verstanden. Mhm. Deswegen ist das Thema allein schon riesengroß. Vor einigen Jahren hieß es immer Blockchain ja, Bitcoin nein.
Mhm, genau.
Ja. Jetzt ist es aber genau andersrum, ehrlich gesagt, weil inzwischen sagen die Leute Bitcoin, oh, das ist interessant, müssen wir uns damit beschäftigen. Und Blockchain, ja klar, kommt mal irgendwann später in der Zukunft. Mhm. Wir müssen uns mal vor Augen führen, wie viel Geld wird bewegt auf Basis von Kryptowährungen. Das sind tagtäglich, also wirklich hunderte Milliarden tagtäglich, ja, bei einer Gesamtbewertung von über 2 Billionen momentan. Mhm. Und das muss man mal vergleichen mit dem Geld, was auf Enterprise-Systemen bewegt wird, also quasi den originären Blockchain-Systemen ohne Kryptowährungen. Mhm. Da passiert nicht so viel. Ja, da gibt es ein paar tolle Experimente und ein paar tolle Konsortien und wirklich ein paar tolle Projekte. Aber da werden keine hunderte Milliarden pro Tag bewegt. Und die Bewertung dieser Systeme, was da abgebildet wird, sind auch keine 2 Billionen. Also Stand heute muss man schon festhalten, dass der Enterprise-DLT-Bereich eigentlich nicht das hält, was er versprochen hat. Stattdessen aber die Kryptowährungen durch die Decke gegangen sind.
Wofür steht DLT? Vielleicht nochmal, Mrs.
Genau, DLT steht für Distributed Ledger Technology. Das ist quasi die weitere Technologiefamilie um den Bitcoin herum. Und wie gesagt, man sagte halt immer Blockchain ja, Bitcoin nein. Und irgendwie hat sich es ganz anders entwickelt, als man es damals vorhergesehen hat. Ja, also das ist alles ganz anders gekommen als gedacht. Und was gibt es noch weitere Bereiche, hattest du ja gefragt. Mhm. Außergewöhnlich spannend ist das Thema Identitätsmanagement, also quasi die Abbildung von Identitäten auf Blockchain-Basis. Identitäten könnten hier sein Menschen, das wäre mein Personalausweis, mhm, und auch Unternehmen, das wäre das Handelsregister, oder auch Dinge und Maschinen, das wäre der Digital Twin für das Internet of Things. Mhm. Wenn Maschinen, Sensor und so weiter übermorgen ein digitales Abbild auf einem Blockchain-System hat. Kommt alles, dauert aber noch. Das Identitätsthema ist unglaublich stark, firmiert momentan in Deutschland unter dem Begriff dezentrale Identität, mhm, und ist sehr, sehr, sehr spannend, weil man dadurch auch das Monopol von den US-zentrierten datensammelnden Firmen brechen könnte, die ja momentan alle unsere Daten quasi aufsaugen. Mhm. Deswegen ist das Thema dezentrale Identität auch hier wirklich ganz, ganz interessant, weil dadurch sich sehr viel verändern könnte, wie eben Daten monetarisiert werden können. Und dann gibt es noch weitere Bereiche. Datenmonetarisierung hatten wir schon gesagt, zum Beispiel im Gesundheitssektor. Momentan, wer mal krank ist, der geht zum Arzt, dann ist der Blutwert beim Arzt, dann geht er ins Krankenhaus, macht einen CT-Scan, dann sind diese Daten im Krankenhaus und ist alles hoffnungslos asynchron. Hm. Auch dort mit Blockchain helfen, aber es ist ein sehr dickes Brett. Das Thema Corona-App wäre ein perfektes Blockchain-Thema gewesen, aber es wurde damals leider nicht verstanden von den Entscheidungsträgern. Das Thema digitaler Impfausweis ist ein perfektes Blockchain-Thema, inklusive Datenschutz, wurde aber eben auch jetzt leider von den Entscheidungsträgern nicht richtig verstanden, was sehr bedauerlich ist. Da gibt es aber sehr, sehr, sehr große Themen, wie ich gerade schon andeute, die von Blockchain eben auch sich verändern lassen könnten. Und zu guter Letzt zum Beispiel das Thema Voting ist auch spannend, ja. Bundestagswahl demnächst wird wieder so ablaufen, dass die Leute in die ehemalige Grundschule laufen und irgendwelche Zettel ausfüllen, da geht die Hälfte verloren und ist ungültig und so weiter. Man kennt das alles. Und Blockchain wäre eine perfekte Thematik, um eine Wahl zu digitalisieren. Nicht nur die Bundestagswahl, sondern theoretisch auch andere Wahlen, die Vereinswahl, das Entscheidungsfindungsgremium im Vorstand und so weiter und so fort. Das ist wirklich genial, wenn man überlegt, wie das Thema Voting, Wahlen und Meinungsfindungen durch Blockchain-Systeme unter Einhaltung des Datenschutzes revolutioniert werden könnten. Aber die Voraussetzung dafür ist natürlich, dass die Identität auf die Blockchain muss. Deswegen ist die Identität, also der Personalausweis, die Vorstufe, die gelöst werden muss.
Okay. Warum kann man diese Dinge nicht einfach durch eine Datenbank lösen? Also wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, ich weiß das sehr gut aus dem Gesundheitssektor, meine Lebensgefährtin ist selbst dort tätig und katastrophal, also jedes Mal, wenn irgendwer zum Arzt kommt, auch wenn er schon 15 Mal da war, muss ein Blatt Papier ausgefüllt werden. Das wird dann fehlerhaft vom Sekretariat abgetippt und es gibt überhaupt keine Synchronisation zwischen Krankenhaus, den einzelnen Ärzten, die man abklappert und so weiter. Sie ist auch in der Forschung tätig. Das bedeutet, Daten ist für sie halt Gold wert, ne, um halt Analysen daraus zu ziehen und die werden händisch erhoben. Da werden die quasi Praktikanten gebeten, die Krankenakten aus dem Keller zu holen und abzutippen und Dinge, also ganz katastrophal. Aber warum müsste das jetzt auf eine Blockchain? Kann man das nicht einfach durch, also mal ganz platt gesprochen, durch eine Datenbank? Also warum sollte das dezentral gelöst sein?
Also weil momentan eben dadurch Datensilos entstehen, die jemand besitzt. Mhm. Also gerade der Arzt zum Beispiel besitzt jetzt bei mir alle möglichen Datenwerte. Die Daten könnten beim Arzt gestohlen werden. Die Daten könnten aber auch besser genutzt werden für Forschung und so weiter und so fort. Und so liegen die jetzt eben einfach bei dem Arzt und die Daten machen dort nichts groß. Ja, vielleicht sind sie noch nicht mal sicher. Mhm. Wenn ich jetzt aber wirklich krank bin, dann gehe ich vom Arzt zu einem anderen Spezialarzt und muss vielleicht auch sogar ins Krankenhaus. Dann muss ich diese Tour vielleicht mehrfach machen, weil ich dann ein Check-up machen muss und so weiter und so fort. Und dann gehe ich ins Krankenhaus und was passiert dort? Da wird erstmal mein Blut abgenommen, weil man dort meinen Blutwerte messen muss. Dabei liegen exakt diese Daten beim Arzt sowieso schon vor, mhm, aber eben in lokalen Silos. Mhm. Ja, das heißt, Blockchain wäre hier perfekt geeignet, um Daten quasi einmal zu erheben und dann anderswo teilen zu können. Aber da brauche ich einen Mechanismus dazu, weil es macht keinen Sinn, dass der Arzt die Arbeit hat, um die Blutwerte zu erheben. Und dann kann das Krankenhaus ohne Bezahlung diese Daten einfach nutzen. Das wäre nicht fair, das würde auch nicht funktionieren, weil der Arzt würde die Daten dann nicht hergeben wollen. Das heißt, ich brauche in so einem Ökosystem einen Ausgleich, dass wenn einer die Last hat, diese Daten zu erheben und der andere den Benefit, sie zu nutzen, dass irgendwo so eine Art Zahlungsausgleich stattfindet, um alle Interessen aufeinander abzustimmen. Und das ist wiederum Blockchain wie ein Bilderbuch. Plus, durch eine dezentrale Datenspeicherung, datenschutzkonform, könnten meine Blutwerte dezentral gespeichert werden, à la Blockchain-Technologie, sodass quasi niemand diese Daten auf seiner Festplatte hat und damit zum Beispiel auch kein Datenmissbrauch oder keine unerlaubte Forschung oder sonst wie was machen könnte. Also ich würde mich schon wohlfühlen, ich könnte mir vorstellen, dass gerne meine gesamten Gesundheitsdaten und so weiter in irgendeinem digitalen System lagern, gerne, aber es muss nach allen Regeln der Kunst verschlüsselt sein. Niemand darf da automatischen Zugriff drauf haben und ich möchte auch nicht, dass irgendwelche Pharmakonzerne oder irgendwelche Hacker die Daten aneignen. Das alles spricht für die Blockchain-Technologie und ich würde mich auch freuen, dass wenn ich dann wirklich mal krank würde, dass ich nicht mir fünfmal das Blut abnehmen lassen muss, damit überall der ein und derselbe Wert wieder festgestellt werden. Da sieht man schon, das sind quasi diese Daten-Silos, wie ich sie gerade versucht hatte zu beschreiben, das sind Dinge, die würde man durch die Blockchain-Technologie wegbekommen können. Aber es sind wirklich ganz, ganz, ganz dicke Bretter. Das ist nichts, was irgendwie mal ein Startup oder sowas mal kurzerhand lösen könnte. Das sind wirklich systemweite dicke Bretter. Das wird noch Jahre dauern, bis man solche Dinge mal beginnt anzupacken.
Super interessantes Thema. Vielleicht, man könnte das Ganze ja dann quasi so über so einen Private Key sichern. Ich habe mir nur gerade überlegt, wie sowas sein könnte. Im Endeffekt könnte es ja sein wie so meine eigene Bitcoin-Wallet. Da gehen all meine Gesundheitsdaten rein. Und jedes Mal, wenn die jemand abrufen will, muss ich bewusst Ja sagen mit meinem Private Key, den ich, keine Ahnung, auf meinem Handy habe, den ich auswendig gelernt habe mit einem Seed Phrase oder was auch immer, genau so, wie es im Bitcoin-Environment ist. Und genau, aber dann wäre auf jeden Fall ein schöner Gedanke, denke ich auch. Also so meine Krankenakte quasi jederzeit aufrufbereit zu haben und nur den Leuten zu geben, wo ich dann auch bewusst zustimme oder wenn ich im Koma bin, wo ich jemandem quasi einen zweiten Key gegeben habe oder was auch immer. Aber ist diese Dezentralität tatsächlich für jeder Mann, jeder Frau was? Und ist das nicht im Desinteresse des Staates, also dass er quasi gar keinen Zugriff mehr hat oder hätte der dann quasi auch einen so eine Art Generalschlüssel zu diesen Daten?
Ja, sehr gute Frage. Also natürlich hätte der Staat jetzt nicht unbedingt einen Generalschlüssel oder sowas, aber man würde dem Staat schon gewisse Rechte einräumen, dass zum Beispiel im Falle einer Pandemie er in der Lage ist, jemanden zu adressieren, wenn jemand geimpft werden muss. Also wir erinnern uns ja an den Januar, wo die Leute irgendwo in Deutschland anhand ihres Vornamens irgendwo geschätzt wurden, welches Alter sie wahrscheinlich haben und ob sie jetzt in die zu impfende Kategorie gehören dürften oder nicht. Ja, das ist total absurd. Das heißt, es macht schon Sinn, Behörden bestimmte Datenfelder freizuschalten und auch den Strafverfolgungsbehörden und bei einem begründeten Verdacht weitere Datenfelder zu geben. Also wir wollen ja auch, dass Kriminalität unterbleibt. Deswegen, aber das kann man alles sehr fein kalibrieren, sodass dann die Masse der Daten oder die Detaildaten letztendlich vor allem bei dir mit deinem Private Key sind. Und genau wie du gesagt hast, wenn ein Pharmakonzern oder irgendjemand diese will, kommt eine Anfrage, dann kannst du auf das Häkchen klicken, dann kriegt er die Daten und vielleicht zahlt er dich sogar auch dafür, wenn er eine Studie macht. Ja, 98 Euro dafür, dass du deinen CT-Scan hergibst. Ja, warum nicht?
Anonymisiert. Also zum Beispiel die Namensdaten werden nicht mit übertragen zum Beispiel.
Richtig, aber vielleicht wird dein Geschlecht oder dein Alter übertragen, damit es sinnvolle Forschung ergeben kann. Aber das sind tolle Szenarien, aber ich sag's einfach nochmal, das ist ganz, ganz, ganz weit weg. Aber ich glaube, dass es sinnvoll ist. Und vielleicht noch zwei Aspekte dazu. Du sagst schon richtig, vielleicht ist es auch kritisch, wenn du den Private Key aufbewahren müsstest, vielleicht verlierst du den mal oder du vergisst ihn. Mhm. Und genau an die Stelle tritt ehrlich gesagt jetzt die Bank. Ja, weil man kann Banken immer kritisieren für die Finanzkrise und so weiter und so fort. Aber wenn eine Bank etwas kann, seit Jahrhunderten von Jahren, dann ist es auf etwas aufpassen. Also von meinem Konto ist noch nichts abhanden gekommen. Und aus dem Schließfach kenne ich jetzt auch nicht, dass da Dinge verschwunden sind. Also eine Bank kann auf Dinge aufpassen. Deswegen ist die Bank aus meiner Sicht auch perfekt geeignet dazu, diesen Private Key zu verwahren in meinem Namen und auch in meinem Interesse. Und das ist für eine Bank eine ganz große Chance für die Zukunft, weswegen sie sich schon durchaus mit dem Blockchain-Thema beschäftigen sollte. Und viele, aber jetzt nicht alle, aber viele Banken machen ja auch genau das mit dieser Vision im Hinterkopf.
Okay, also ich habe Meine persönliche Sicht der Dinge ist eher so, dass ich lieber selbst da Zugriff drauf habe. Aber natürlich, wenn ich mit Leuten spreche, gibt es viele, die sagen, um Gottes Willen, kann das nicht jemand für mich aufbewahren, die Bitcoin, weil wenn jetzt dieser Stick weg ist oder diese Wörter, die ich mir aufgeschrieben habe oder so, ist mein ganzes, oder nicht das ganze Geld weg, aber ist viel Geld weg. Das trauen sich einige Leute nicht zu. Interessant. Aber vielleicht gibt es da ja auch ein gedankliches Umdenken in Zukunft, dass Leute halt, die sagen, nee, ich übernehme meine volle Verantwortung für solche Dinge. Ich wollte mal noch, sorry, wenn du noch was dazu sagen wolltest.
Ja, ich glaube, es kommt total auf die Art und Weise an, wie jemand tickt. Also da merkt man vor allem, dass junge Leute, die auch so ein bisschen technisch affin sind, die trauen sich das zu und für die ist es auch selbstverständlich, dass sie das machen können und wollen und auch die Fähigkeit haben. Aber man darf im Gegenzug natürlich auch Leute nicht überfordern, wenn sie einfach kein Interesse daran haben, auch keine Lust auf Technologie und dann eben auch gerne jemanden beauftragen würden, diesen Private Key zu verwahren. Also als ältere Leute zum Beispiel, ist in Ordnung. Und deswegen macht so eine Architektur grundsätzlich Sinn. Du hattest vorher noch gefragt, ob das im Interesse des Staates ist. Wahrscheinlich neigt der Staat grundsätzlich natürlich dazu, die Daten lieber zu beobachten. Aber man kann jetzt, also mit Corona mal ausgenommen, kann man eigentlich in Deutschland schon sagen, dass eigentlich mit den Datenschutzbemühungen und auch mit so Rasterverhandlungsthemen und so weiter und so fort, dass eigentlich schon recht sensibel mit Daten umgegangen wird. Ich weiß, man kann immer alles verbessern und noch viel toller machen, aber im Vergleich zu anderen Staaten muss man sagen, geht, glaube ich, der deutsche Staat relativ sorgsam und sensibel mit Daten um. Und ich glaube, das gilt für Gesamteuropa. Ich glaube, das liegt auch daran, wie eben Europa konstruiert ist und welche Werte in einem Staat irgendwo verankert sind im Grundgesetz und so weiter und so fort. Und deswegen muss man nur hoffen, dass es so bleibt. Und es gibt immer Tendenzen, dass es schlimmer wird, dass so eine Datenübergriffigkeit entsteht. Aber man muss es auch in Relation sehen. Momentan sind meine Daten jetzt nicht unbedingt beim deutschen Staat gespeichert, sondern mehrfach im Silicon Valley bei Apple, Google und Co. Und ich bin auch okay damit, ehrlich gesagt, weil Google, Apple und Co. einfach wirklich geniale Produkte baut. Ich möchte die nicht missen. Und wenn ich die haben möchte, dann muss ich implizit mit meinen Daten bezahlen. Wenn ich das nicht möchte, dann darf ich die Produkte auch nicht nutzen. Es ist halt einfach so. Und trotzdem kann man natürlich sagen, dass dem Staat es vielleicht missfallen dürfte, dass vor allem von unbedarften Leuten die Daten überall auf der Welt lagern. Das heißt, der Staat könnte auch ein Interesse haben an einer dezentralen Identität, um einfach die Daten in die Hand der Bürger zurückzuführen, im Vergleich zu dem Stand heute, wo die Daten eben auf irgendwelchen Servern irgendwo auf der Welt gespeichert werden. Ja, das heißt, wie man es dreht und wendet, es gibt halt Pro und Con. Und dann muss man als Politiker oder auch als Entscheidungsträger oder auch als Behörde oder als Europäische Kommission überlegen, was hätte ich denn eigentlich gerne? Und da brauche ich eine Vision. Und aus der Vision kann ich dann, wenn es geht, ableiten, welche konkreten Maßnahmen ich umsetzen würde. Und deswegen vielleicht an der Stelle einfach nochmal den Hinweis auf Folgendes. Blockchain ist einfach eine komplett neutrale Technologie. Wie zum Beispiel ein Laser. Laser ist auch neutral. Ich kann einen Laser einsetzen in der Chirurgie, dann rette der Laser Menschenleben. Oder ich mache eine Laserwaffe daraus, dann zerstöre ich Menschenleben. Laser ist aber per se eine ganz neutrale Technologie und Blockchain ist ebenfalls neutral. Ich kann Blockchain einsetzen zum Guten oder zum Bösen, wobei das Wort was ist gut und was ist böse, ist natürlich eine Wertung, die auch wieder jemand zuvor vornehmen
debattierbar muss. Ist.
Absolut. Und deswegen an der Stelle einfach nochmal der Hinweis, Blockchain ist zunächst mal eine neutrale Technologie und jemand muss sie eben damit Leben füllen.
Ich hätte auch nochmal zwei Argumente zu, die ja häufig so ein bisschen als, ja, soll man sagen, als Negativargumente oder als Kritikpunkte, eher Kritikpunkte, zur Blockchain-Technologie angebracht werden. Nämlich so die Frage der Effizienz. Es wird ja häufig behauptet, oder wir können das ja mal am Beispiel von zum Beispiel Bitcoin durchgehen, dass dezentrale Blockchains weniger effizient sind als zentrale Institutionen. Das kann man sich ja zum Beispiel mal angucken, wenn man zum Beispiel schaut, wie viel Transaktionen pro Sekunde Unternehmen wie Visa oder Mastercard processen. Da geht es ja quasi in Sekundenschnelle oder noch schneller und es sind hunderttausende Transaktionen versus Bitcoin, wo ja erstmal ein Konsensus gefunden muss von den Minern oder von den beteiligten Parteien. Und es dauert mal 10 Minuten, bis so ein Block produziert ist und der muss dann auch nochmal verteilt werden an alle Netzwerkteilnehmer. Ist das nur eine Kinderkrankheit, dass dezentrale Netzwerke weniger effizient sind oder wird das immer ein Problem sein, mit dem man sich auseinandersetzen muss?
Ja, die Frage ist, ob sie wirklich ineffizienter sind, weil es kommt ja darauf an, welcher Wert verschoben wird. Aus meiner Sicht kommt es nicht darauf an, welche Anzahl der Transaktionen ablaufen, sondern aus meiner Sicht kommt es eigentlich darauf an, wie viel Werte hier von A nach B transportiert worden sind. Und darauf kommt es an. Stand heute ist es so, ich kenne jetzt die Zahlen nicht mehr genau, aber es werden wirklich Tag für Tag Dutzende oder Hunderte Milliarden transferiert auf Basis von Kryptowährungen. Ich weiß, da ist auch viel Spekulation dabei. Mhm. Und dafür kostet das Netzwerk natürlich Stromaufwand, ganz klar. Aber man darf aus meiner Sicht nicht die Anzahl der Transaktionen zugrunde legen, sondern man muss das Volumen des transferierten Geldes hier betrachten, weil das ist das, was das System leistet, nicht die Anzahl der Transaktionen. Und dann sieht hier diese Statistik ehrlich gesagt schon wieder ganz anders aus. Und ich glaube, die Zukunft wird hier so sein, dass ich auf einer großen Blockchain wie Ethereum oder auch Bitcoin, da habe ich die großen Transaktionen, große Werte, die einfach ein hohes Maß an Sicherheit bedürfen. Und kleinere Transaktionen, also 2,50 € hier oder 1,50 € dort, die werden quasi ausgelagert in kleinere Chains oder Sidechains. Das sieht man zum Beispiel bei Ethereum heute schon sehr gut. Zum Beispiel NFTs sind oftmals nicht mehr auf der Hauptchain, sondern sind ausgelagert auf Polygon, früher mal Matic und anderswo, wo die Transaktionskosten niedriger sind. Und diese kleineren Sidechains hängen dann in einer koordinierten Weise an dieser großen Mutterchain Ethereum quasi dran. Und Kleinsttransaktionen werden ausgelagert und die großen sicherheitsbedürftigen Transaktionen bleiben in der Hauptchain. Ich glaube, das lässt sich hier so langsam erkennen als Trend. Und damit ist das Anzahl der abgebildeten Transaktionen ehrlich gesagt auch nicht mehr das Maß aller Dinge, weil ich dazu eigentlich alle Transaktionen in Sidechains mit reinrechnen muss. Und es dauert noch ein paar Monate, aber dann werden diese Zahlen aus meiner Sicht enorm steigen und dann wird man überrascht sein, was Blockchain-Systeme plötzlich in der Lage sind abzubilden. Oder andersrum gesagt, das läuft alles nach Plan, aber man muss, wenn man Blockchain-Systeme hinterfragt oder vielleicht auch kritisiert, immer ein gewisses die Frage richtig stellen, damit die Parameter auch fair miteinander verglichen werden. Das betrifft natürlich auch die Erfordernis des Stromkonsums. Hm.
Wo siehst du denn wie weit fortgeschritten siehst du denn die Adoption dieser Technologie? Weil viele Leute, wir hatten auch Andreas Antonopoulos zum Beispiel im Gespräch, der das Buch The Internet of Money geschrieben hat und diese Technologie vorantreibt und immer gerne mal mit dem Internet vergleicht. Die Leute, die in den Startjahren des Internets dabei waren, wussten auch, dass man da viel technisches Know-how brauchte, um da einigermaßen zurechtzukommen. Heutzutage brauchen wir eigentlich so gut wie kein technisches Know-how mehr. Alles ist so intuitiv gestaltet auf dieser Skala von man muss ein absoluter Nerd sein, um irgendwas, um irgendwie was mit Bitcoin und Co. zu tun zu haben. Und es ist einfach so integraler Teil unseres Lebens, wie heute zum Beispiel das Internet. Wo siehst du uns da auf dieser Skala aktuell?
Also bei der Blockchain-Technologie sind wir Stand heute also wirklich noch ganz am Anfang. Also ich glaube, wir sind jetzt mal vielleicht in iPhone-Generationen gesprochen, irgendwo zwischen dem iPhone 1 und dem iPhone 2, kann man sich schon gar nicht mehr erinnern. Hatte ja auch kaum einer, ja. Ich bin bei dem iPhone 3 eingestiegen, andere Leute früher oder später. Aber das dauert eben eine Weile, bis man auch das iPhone damals vor 15 Jahren für sich entdeckt hatte. Und bei Bitcoin und Blockchain sind wir momentan wahrscheinlich zwischen dem iPhone 1 und iPhone 2, also jetzt mal korrespondierend. Und irgendwann kommt das iPhone 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und so weiter. Und das ist das, was die Technologie in den nächsten 5 bis 10 Jahren erzeugen wird. Ich mache mir da überhaupt gar keine Sorgen. Und deswegen sind wir noch ganz am Anfang. Deswegen ist es auch noch ein bisschen sperrig. Und deswegen braucht man halt auch durchaus signifikante Kenntnisse, um mit diesen Blockchain-Systemen umgehen zu können, weil die eben momentan noch sehr, sehr, sehr sperrig sind, weil wir momentan so am Anfang sind. Aber da ist ja auch aus meiner Sicht eine unglaubliche Chance zu finden, weil in dem Zuge können junge Leute eine ganz tolle Karriere machen bei Beratungshäusern, Banken, Firmen, die Blockchain-Leute einstellen wollen, bei Startups, die gegründet werden und dann gefundet werden von irgendwelchen Wagniskapitalgebern. Das gleiche auch in der Behörde, in der Kanzlei, überall. Also dieser Technologiebereich Blockchain erzeugt eine unglaubliche Dynamik bei Konzernen, Startups, mit Krypto, ohne Krypto, in Behörden, in Kanzleien, überall. Man muss sich halt nur intensiv damit beschäftigen, um einfach in dieses Ökosystem reinzukommen, damit man Teil dessen wird, und eben mit diesem gesamten Ökosystem anfangen kann zu wachsen. Ja, und das wird unglaublich faszinierend sein, welche Startups in den nächsten Jahren gegründet werden, welche Konzerne Initiativen machen, welche Initiativen vom Staat gemacht werden, was die Europäische Kommission tut, was die Schweiz macht, Deutschland, Österreich und so weiter. Da gibt es fast tagtäglich momentan spannende Neuigkeiten. Und es hört ja nicht auf, sondern diese Dynamik geht die nächsten Jahre so weiter. Und es kommt sicherlich auch nochmal ein Hype und es kommt vielleicht auch nochmal ein Hype. Aber das wird unheimlich faszinierend und spannend. Und deswegen kann man auch alle Leute und auch insbesondere junge Leute, die noch an der Uni sind, intensivst ermutigen, sich mit dem Thema zu beschäftigen und zu überlegen, ob sie mit diesem System mitwachsen wollen. Ich sage es mal ganz plastisch, wer sich heute intensiv mit Blockchain beschäftigt, egal ob jetzt 20 Jahre alter oder 40 Jahre alter, der hat die nächsten 20 Jahre, glaube ich, keine Angst vor Arbeitslosigkeit zu haben.
Ich habe heute Mittag einen Notartermin, da wäre ich auch sehr happy, wenn das Ganze schon irgendwie auf eine Blockchain gebracht wäre und das, was wir dann dort besprechen werden, einfach in Code gegossen wäre und ich dann halt die Sicherheit habe, dass dass auch tatsächlich so ist und dass es da nicht irgendwelche Unwägbarkeiten gibt. Ich habe nämlich nicht immer die allerbesten Erfahrungen dort gemacht. Okay, super. Vielen Dank für deine Einschätzung, Philipp. Vielen Dank für die ganzen Informationen, die du gegeben hast. Vielleicht sprechen wir in ein paar Jahren nochmal und vielleicht sind wir dann schon beim iPhone 3, 4 oder 5 oder so. Ich bin echt gespannt.
Freut mich sehr und wie gesagt, super, dass ihr das Thema auf der Agenda habt. Ich glaube, da gibt's ganz viel zu tun. Es ist unheimlich faszinierend und man kann wirklich jeden ermutigen, irgendwie in dieses Ökosystem reinzukommen. Es ist auch ein sehr inklusives Ökosystem. Es steht alles im Internet, die Leute sind jung und offen und auch begeistert. Deswegen, also kann man, wie gesagt, alle Leute nur ermutigen, sich intensiv mit dem Thema zu beschäftigen.
Sehr gut. Danke dir.
Vielen Dank.
Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Wenn ja, dann zöger doch nicht, in deinem Umfeld über diesen Podcast zu sprechen, bei Freunden und Bekannten. Ich denke, es gibt auch in deinem Umfeld viele Menschen, die sich für das Thema finanzielle Bildung interessieren oder interessieren sollten. Wenn du auf iTunes bist, würden wir uns auch freuen, wenn du uns eine positive Bewertung dalässt. Das hilft uns, den Podcast noch einfacher auffindbar zu machen. Alle wichtigen Links und Verweise findest du wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.